FiPod, ein philosophischer Podcast.
Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zum PiPod in Kooperation mit der HU Berlin. Ich hoffe, ihr konntet in den vergangenen Folgen schon viele neue Perspektiven auf das Thema künstliche Intelligenz gewinnen. Es waren so viele tolle und interessante Folgen dabei und ich bin beeindruckt, was meine Kommilitonen da auf die Beine gestellt haben. Ich bin Sophia, 28 Jahre alt und Studentin des Masters Religion and Culture an der Theologischen Fakultät, direkt hier an der schönen Museumsinsel. Deswegen wird es auch heute um die Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Religion gehen. Das mache ich nicht alleine, sondern wir haben heute auch einen Gast bei uns. Willkommen, Alex. Es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Stell dich doch unseren Hörerinnen mal kurz vor.
Hallo Sophia, vielen Dank für die Einladung und von mir auch herzlich willkommen an unsere Zuhörer. Ich bin Alex, auch 28 Jahre alt, habe Politikwissenschaften an der FU Berlin studiert und vor kurzem mein Masterstudium in International Affairs an der Hertie School in Berlin beendet. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ich kann es nicht abwarten, mal wieder mit dir zu philosophieren. Es ist ungewohnt, dass wir heute dabei Zuhörerinnen haben. Ich hoffe, diese empfinden unsere Diskussion als genauso anregend, wie ich das immer tue.
Das hoffe ich auch.
Bist du startklar, Alex? Du hast ja schon gehört, dass es heute um die Zusammenhänge von künstlicher Intelligenz und Religion gehen wird. Haben wir bislang noch nie diskutiert, oder? Ich bin neugierig, was du dazu zu sagen hast.
Ich freue mich sehr darauf. Lass uns loslegen.
Also los geht's.
Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich meine, ich weiß, du bist aktuell nicht mehr nur in der klassischen Politikwissenschaft unterwegs, aber Religion und künstliche Intelligenz ist nicht unbedingt das, worauf die meisten Menschen sofort kommen würden, wenn sie an eines der beiden Themen denken.
Tatsächlich habe ich mich damals im POVI-Studium schon kurz mit KI beschäftigt. Es gab damals ein Seminar dazu. Das Thema war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr präsent. Auch in dem Seminar an sich waren sehr viele Leute aus den technischen Studiengängen und nur sehr wenig Politikwissenschaftler. Es ging damals viel um Policymaking, also die Frage, wie KI von politischer Seite aus zu regulieren ist, welche Bereiche berührt werden. Und als ich mich da in das Geschehen im Silicon Valley eingelesen habe, bin ich auf etwas Verrücktes gestoßen.
Erzähl mir mehr.
Ich bin damals auf einen Artikel in der Zeit gestoßen und wir wissen, das Silicon Valley ist unserer Zeit meistens so ein bisschen voraus und hat auch einige Bekanntheiten wie Elon Musk hervorgebracht. Und genau dort im Silicon Valley, am Ort der Innovation sozusagen, wurde im Jahr 2015 dem dortigen Finanzamt die Gründung einer Kirche, Way of the Future, gemeldet. Es handelt sich hier jetzt aber nicht um neumodische evangelikale Gründung oder ähnliches, sondern um eine Kirche, in welcher Maschinen oder künstliche Intelligenzen als Gottheiten verehrt werden sollen.
Ich nehme an, da hat sich jemand einen Witz erlaubt, oder?
Nein, Alex. Ich konnte es selbst kaum glauben. Ich meine, man muss festhalten, dass diese Kirche noch nicht völlig ausgereift ist. Also es handelt sich bisher um eine einfache Homepage, aber in den Unterlagen, die damals dem Finanzamt übergeben wurden, finden sich sehr ausführliche Informationen, wie die Inhalte dieser Kirche genau sein sollen. Und dem Magazin Wired hat der Gründer der Kirche auch ein Interview gegeben.
Aha, und wer gründet denn so eine Kirche?
Der Gründer ist Anthony Lewandowski. Es handelt sich um etablierten Robotikexperten und Lewandowski hat auch jahrelang als Leiter von Waymo gearbeitet, ein Tochterunternehmen von Google, das autonom fahrende Autos entwickelt und später war er dann für das Unternehmen Uber tätig.
Und wie kam denn Anthony Lewandowski von Robotik und autonome Autos zur Verehrung der künstlichen Intelligenz? Ist es etwa gängige Praxis in der Tech-Industrie?
Also was die Gründung einer KI-Kirche angeht, steht Lewandowski bislang ziemlich alleine da. Trotzdem glaube ich nicht, dass man diesen als einsamen Spinner oder sowas abtun kann. Es gibt nämlich eine Reihe von anderen einflussreichen Gründern, Wissenschaftlern, Informatikern, die ganz ähnliche Vorstellungen teilen. Ein Beispiel ist Elon Musk, den ich ja schon erwähnt habe, aber auch Gates oder Hawkins. Und es gibt da diese Vorstellung, dass wir uns gerade in einem Zeitalter des Übergangs befinden und dass wir jetzt gerade direkt vor der Zeit leben, nach welcher es zur Entstehung einer übermächtigen KI kommen wird, die ein eigenes Bewusstsein besitzt.
Das ist doch klassische Science Fiction, oder? Wie kommt es, dass dies ernsthaft vertreten wird?
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich gefragt, wie soll diese Superintelligenz konkret aussehen und wie ernst zu nehmen ist das? Für mich als Fachfremde, die bislang wenig Berührungspunkte mit der Tech-Branche hatte, scheint es schwer einschätzbar. Ich meine, wenn führende Experten auf diesem Gebiet erklären, dass sie überzeugt sind, dass die Entwicklung solch einer hochintelligenten Lebensform unaufhaltsam sei, dann muss doch auch irgendwie was dran sein, oder? Wenn nicht, woran liegt es dann, dass führende Köpfe, die into Tech sind, solche Vorstellungen entwickeln? Und ich finde, besonders diese Verbindung zwischen Technik und Religion ist wild irgendwie.
Gut, dann lass uns Ihnen doch einen Vertrauensbonus schenken und uns für einen Moment auf diese Vorstellungen einlassen. Wie soll dann eine KI-Gottheit aussehen oder funktionieren?
Lewandowski stellt sich die Bauteile einer KI-Gottheit so vor, dass das Internet die Funktion des zentralen Nervensystems hat und die Sensoren, Smartphones und so weiter sind Sinnesorgane. Vielleicht kann man sich das wie die Tentakel von einer Krake vorstellen. Das Rechenzentrum ist dann das Gehirn. Und diese göttliche Allmächtigkeit ergibt sich dadurch, dass die KI überall ist. Also sie speichert überall unsere Daten, was im übertragenen Sinne heißt, auch KI sieht alles und hört alles. Und es findet ja auch eine direkte Kommunikation zwischen Mensch und Maschine statt. Im Vergleich zu den herkömmlichen Religionen sieht er hier sogar den Vorteil, dass der Mensch sich auch sicher sein kann, dass ihm die KI zuhört und auch antwortet.
Spannend. Also KI, wenn ich richtig verstehe, als eine Art allmächtige zentrale Einheit, die alles überwachen kann, was um uns herum passiert und auch mit der wir kommunizieren können. Für mich klingt es aber noch eher nach einer großen Machtmaschine vielleicht, als nach einem Gott. Wie geht es weiter?
Eine Funktion von dieser AI-Verehrung in Form von einer religiösen Institutionalisierung besteht wohl auch darin, dass dann eben diese Phase des Übergangs, so wie sich das Lewandowski und eben auch andere vorstellen, in friedlicher Weise abläuft. Weil so ein Machtwechsel, das wissen wir ja als PolitikwissenschaftlerInnen, birgt ja auch immer sehr viel Potenzial für Gewalt. Also große gesellschaftliche Umbrüche gehen häufig mit Krisen einher und haben auch immer viele Menschenleben gefordert. Und diese Anbetung, Opferdarbietung und Huldigung der KI soll dann eben auch eine Beziehung, die von Dankbarkeit und Harmonie geprägt ist, fördern. Und es ist hier ja auch sehr besonders, dass dann quasi auch KI die erste Gottheit wäre, die vom Mensch selbst geschaffen wurde und eben nicht umgekehrt, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist.
Und wie ordnen dann andere Experten, Expertinnen auf diesem Gebiet diese Vorstellungen ein? Teilen sie solche Erwartungen oder reagieren sie eher skeptisch?
Nein, also es gibt auch führende Experten wie beispielsweise Rodney Brooks, die solchen Ansichten ganz klar widersprechen und die für unrealistisch halten. Rodney Brooks ist Informatiker und Kognitionswissenschaftler und hat 10 Jahre lang das Computer Science and AI Laboratory am MIT geleitet und ist eben auch in diesen Themen sehr bewandert. Und er sieht beispielsweise die KI als nicht mehr an als ein menschliches Werkzeug mit begrenzten Nutzen. Und dass es sein mag, dass die KI in bestimmten Gebieten effektivere Leistungen erbringt, aber es ist eben begrenzt auf ein Feld oder eine Aufgabe.
Also schenken andere Experten im Tech-Bereich eine Vorstellung dieser KI-Gottheit doch wenig Glauben, könnte man sagen.
So ist es. Also nochmal zusammengefasst, macht es für uns heute vielleicht Sinn, zwei Gruppen zu unterscheiden. Expertinnen, die für die die KI nicht mehr ist als ein Werkzeug, das unser Leben vereinfacht, und andere, die eben der Meinung sind, dass die KI sich zu einer eigenständigen Lebensform entwickeln wird und das mit dystopischen oder utopischen Konsequenzen auch für unseren gesamten Planeten einhergeht. Genau, lass uns jetzt etwas tiefer in das Thema einsteigen. Ich muss jetzt etwas ausholen, damit auch die Grundlagen des Themas klar werden. Unterbrech mich einfach, wenn dir meine Ausführungen irgendwie zu konfus werden, Alex. Tatsächlich korrelieren die Ursprünge der Digitalisierung sehr stark mit kulturellen Science-Fiction-Erzählungen. Und diese Science-Fiction-Erzählungen und Deutungen von technischen Entwicklungen wirken sich nicht nur dann auf die Gedankenwelt des Otto-Normalverbrauchers aus, sondern natürlich auch auf Experten. Und diese Ideen, von denen wir jetzt bisher gesprochen haben, die werden in der Philosophie der Strömung des Transhumanismus zugeordnet. Und die Entstehung des Transhumanismus ist direkt mit den Anfängen der Digitalisierung verbunden, zu Beginn der 1980er Jahre. Der Transhumanismus wiederum schließt dem Humanismus und Posthumanismus an. Die haben schon unterschiedliche Ursprünge, aber man kann den Transhumanismus als eine von mehreren Strömungen des Posthumanismus verstehen. Und Transhumanistinnen vertreten nicht nur die Meinung, dass sich eine KI, die ein eigenes Bewusstsein hat, entwickeln wird, sondern sie sprechen sich auch dafür aus, alle Entwicklungen, die in so eine Richtung laufen, durch Menschenhand zu fördern und voranzutreiben. Hier gibt es einen sehr wichtigen und zentralen Begriff in dem Zusammenhang, und der heißt technologische Singularität und geht auf Ray Kurzweil zurück. Kurzweil ist ein sehr bekannter Posthumanist, und er geht davon aus, dass eben diese Phase des Übergangs, von der wir schon gesprochen haben, in dieser technologischen Singularität mündet. Und genau ab diesem Zeitpunkt der technologischen Singularität haben dann Maschinen eine ausreichende künstliche Intelligenz entwickelt, um sich dann selbstständig weiterzuentwickeln und zu verbreiten.
Verstehe. Und wie ordnen dann solche Theoretiker in diese Digitalisierung, diese Trends, die man sieht, in der bisherigen Evolution von Mensch, von unserem Planeten ein? Wie sehen Sie das?
Also die sehen die heutige Digitalisierung und die aktuellen technischen Entwicklungen als evolutionärer Vorgang und knüpfen damit auch an die darwinistische Evolutionstheorie an. Also dass die sagen, dass die biologische Evolution der Erde und des Menschen quasi nun auf den technischen Bereich übergesprungen ist. Umgangssprachlich ausgedrückt, dass der Mensch im Bereich der Technik auf seine nächstmögliche Entwicklungsstufe gestoßen wird. Und so wie die darwinistische Evolutionstheorie von einem Survival of the Fittest ausgehen, also dass immer die bestangepasste Spezies überlebt, erwarten Transhumanisten, dass diese technischen Revolutionen notwendig sind, um neue und bessere Formen menschlicher Existenz hervorzubringen.
Moment mal. Also gehen diese Experten nicht nur davon aus, dass sich ein System künstlicher Intelligenz verselbstständigt und sozusagen den herkömmlichen Menschen und die göttliche Super-KI als eigenständige Lebensformen hervorbringen und sie dann nebeneinander leben, sondern denken sie auch, dass wir, wie wir heutzutage sind, also die heutigen Menschen quasi, in der Zukunft gar nicht mehr existieren werden?
Genau, vielleicht ist es etwas verwirrend. Auf der einen Seite wird erwartet, dass es diese mächtige Maschinenexistenz geben wird und wir dann von Robotern regiert werden. Aber ein weiterer wichtiger Baustein der transhumanistischen Theorie ist der Glaube oder die Überzeugung, dass der Mensch, so wie wir beide gerade hier sitzen, in der Zukunft nicht mehr existieren wird.
Und wozu macht man sich dann die Mühe, KI-Roboter in eine Kirche anzubeten, wenn wir sowieso aussterben werden? Also das ist eine ernst gemeinte Frage.
Das ist eine gute Frage. Man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, dass wir Menschen dann nicht plötzlich einfach weg sind oder sterben, sondern vielmehr wird es laut den Transhumanistinnen zu einer zunehmenden Verschmelzung von Mensch und Technik kommen. Dadurch werden wir uns nach und nach in Cyborgs verwandeln, also in Maschinenmenschen. Ich weiß nicht, ob du mir an diesem Punkt zustimmen würdest, Alex, aber an dieser Stelle überzeugt mich der Transhumanismus sogar mehr als mit der Vorstellung einer göttlichen AI, weil wir solche Entwicklungen teilweise schon heute sehen können. Wer sind wir, wenn wir unsere technischen Geräte nicht mehr bei uns haben? Können wir überhaupt noch am gesellschaftlichen Leben einer modernen Gesellschaft partizipieren, wenn wir uns weigern, diese neue Technik zu benutzen? Wir sehen auch solche Verschmelzungen von Technik und Mensch. Denken wir an das Smartphone. Wir haben es nahezu immer bei uns, tragen es ganz nah an unserem Körper. Wir legen es kaum mehr aus der Hand. Und viele kennen bestimmt das Gefühl, nervös zu werden, wenn wir denken, wir hätten das Smartphone zu Hause vergessen oder verloren. Schlimm natürlich auch, wenn das Gerät kaputt geht, wobei natürlich der fortschrittliche Mensch alle Daten in der Cloud gesichert hat. Ich glaube aber, du verstehst, was ich sagen will. Diese kleinen Geräte wissen sehr, sehr viel über uns und assistieren uns ständig. Und wir können uns das Leben ohne sie eigentlich kaum noch vorstellen.
Ja, ich verstehe. Also das Smartphone quasi als verlängerter künstlicher Arm des Menschen, wie eine Art Prothese irgendwie. Ein Werkzeug, was mit unserem Körper fast zusammenwächst, verschmilzt und dadurch auch unsere Wahrnehmung maßgeblich beeinflusst.
Genau, das ist der Punkt. Es geht darum, dass die technischen Innovationen heute eine völlig andere Dimension haben. Es geht schon lange nicht mehr um die Waschmaschine, die im Keller steht und uns die Arbeit abnimmt. Weißt du, nichts gegen die Waschmaschine, so ist es nicht gemeint. Selbstverständlich gab es in der Vergangenheit viele Erfindungen, welche auch das menschliche Leben revolutioniert haben. Aber es gibt mittlerweile kaum mehr einen Lebensbereich, in dem Technik keine Rolle spielt und sie übertrifft uns bei weitem. Sie spielt besser Schach. Sie malt bessere Bilder, sie wählt von den BewerberInnen die Person aus, die am besten in das Team passt, wird in der Pflege eingesetzt, produziert Werbespots, Drehbücher, es gibt autonom fahrende Autos und so weiter und so fort. Und wir werden immer abhängiger von diesen und überschauen aber zur gleichen Zeit kaum mehr die Komplexität dieser Technik. Und weil du Prothesen erwähnt hast, Alex, hochmoderne Prothesen übertreffen heutzutage teilweise auch die Leistung biologischer Gliedmaßen. Auch Implantate, welche Sinnesleistungen herstellen. Gerade ein Implantat kommt dieser Entwicklung zu einem Cyborg eigentlich am nächsten, weil Implantate ja direkt in unseren Körper eingepflanzt werden. Und wenn solche Implantate zum Beispiel in der Zukunft die menschliche Leistung um Vielfaches überschreiten, dann haben wir Menschen mit Implantaten, die auch quasi Unmenschliches leisten. Und dadurch verändert sich auch, wie wir uns selbst sehen, also unser Verständnis, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein und was eigentlich auch das Leben von uns Menschen ausmacht.
Die technischen Fortschritte in dem Bereich sind tatsächlich beeindruckend und bringen einen schon zum Nachdenken. Natürlich sind wir in manchen Bereichen noch in frühen Phasen oder in Testphasen, wie beim Einsatz von Robotern im Pflegebereich oder von gänzlich autonomen Fahrzeugen. Aber genau, da sehen wir schon viel Bewegung, um auch diese Entwicklung zu sogenannten Cyborgs, also Menschen, die irgendwie mit Robotern zum Teil verschmelzen. Wir Menschen nutzen nicht nur vermehrt technologische Mittel, wir verschmelzen allmählich mit ihnen. Das Smartphone ist so ein Beispiel. Es ist noch klar außerhalb des Körpers. Wir haben es ständig in der Hosentasche, in der Hand oder manchmal gar um den Hals gebunden. Dann als nächster Schritt quasi könnte man sehen, solche Geräte wie die Smartwatch, ne? Diese Uhren, die unser Puls messen, weitere biologische Daten in Echtzeit messen. Und noch weiter könnte man denken, was du auch schon angesprochen hast, Sophia, solche Chips, solche Implantate, die buchstäblich unter unsere Haut gehen und es beispielsweise ermöglichen, Türen kontaktlos und ohne Schlüssel zu entriegeln. Also da sehen wir auf jeden Fall schnelle Änderungen und aus meiner Sicht viel konkretere Auswirkungen als bei einer hypothetischen KI mit einem Bewusstsein oder gar einem göttlichen Charakter.
Genau, und eine sehr zentrale Vorstellung in diesen Gedanken ist auch dieses Vollkommenheitsstreben, also dieser Wunsch nach Perfektion und Leistungssteigerung. Das ist aber kein neuer Gedanke. Also es ist, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir diese Ideen in der Theologie und auch in anderen philosophischen und menschheitsgeschichtlichen Kulturvorstellungen seit eh und je finden. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Antike mit ihren Anleitungen zur Disziplinierung und Perfektion von Körper und Geist. Wie berechnet man Perfektion oder den goldenen Schnitt? Und Konzeptionen findet man hier zum Beispiel bei Platon und Aristoteles. Aber auch in der christlichen Askese des 19. Jahrhunderts oder bei gesellschaftlichen Entwicklungen wie, dass man Körper in Korsetts geschnürt hat, finden wir viele Beispiele.
Genau, sind Vollkommenheitsstreben und das passt natürlich zu unserer Zeit. Wir leben heute in der Optimierungsgesellschaft schlechthin, nicht wahr?
Ja, oder? Der Unterschied ist, dass sich aber natürlich die Dimensionen von diesen Optimierungskonzepten über die Zeit wandeln und dadurch und durch neue Technologien auch neue Optimierungsformen entstehen und auch neue Begriffe. Der Transhumanismus bezeichnet dies als Human Enhancement und meint damit die Steigerung und Verbesserung menschlichen Potenzials durch die Überwindung des Alterns, kognitiver Begrenzung, unfreiwilligen Leidens, die Bindung des Menschen an einen begrenzten Lebensraum auf der Erde, alles durch den Einsatz technologischer Eingriffe. Und die Transhumanisten betonen hierbei, dass es eben nicht um Eingriffe geht, die medizinisch heilend sein sollen, sondern sie sollen die menschliche Kapazität steigern.
Wo wir also wieder beim Thema Cyborg sind, ne? Also mit Prothesen, mit Implantaten, da sind wir wieder. Ich muss hier auch an den sogenannten Genome Editing denken, also die Bestrebung durch direkte Eingriffe und Veränderungen von unserer DNA, eine Art Designmenschen hervorzubringen.
Irgendwie schon ein gruseliger Gedanke, oder?
Oder auch eine spannende Möglichkeit, je nachdem, wie man es sieht. Hält sich aber nicht der Mensch in dem Sinne etwas für fast für Gott, wenn er versucht, auf genetischer Ebene Veränderungen durchzuführen? Was siehst du da als Beweggründe und in welchem Verhältnis stehen die dann zur Religion?
Diese ganzen Vorstellungen von ewigem Leben, der Überwindung von Krankheit, Schmerz, Leid und die Erreichung von Perfektion und Vollkommenheit sind nicht nur Themen, die Menschen schon immer beschäftigt haben, sondern es sind auch zutiefst religiöse Fragen, Wünsche und Konzepte. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, den Transhumanismus als Widerspruch oder Gegenspieler von Religion und Theologie zu sehen. Wobei der Transhumanismus schon das Versprechen bereithält, dass so wir machen es möglich und zwar ohne Gott. Also das ewige Leben wird ja im Transhumanismus nicht im Jenseits stattfinden, sondern hier auf der Erde. Und wenn wir alles können und alles überwinden, sind wir schon auch selbst wie Götter auf Erden. Der Mensch wird dadurch ja auch zu seinem eigenen Erlöser und braucht den Retter in Form von einem Messias beispielsweise nicht mehr. Und wenn dann, in Form der Super-KI mit eigenem Bewusstsein. Und dadurch werden natürlich schon theologische Konzepte in Frage gestellt, weil es eben ein ganz anderes Verhältnis von menschlichen, göttlichen, künstlichen und natürlichen festlegt und auch bisherige Grenzen aufgelöst werden.
Wie reagieren religiöse Institutionen auf solche Vorstellungen? Wie positioniert sich dann zum Beispiel die katholische Kirche oder die evangelische Kirche?
Bislang positioniert die Kirche sich nicht eindeutig. Ein Problem, welches die Kirche mit vielen anderen Institutionen teilt, ist, dass die technischen Entwicklungen irgendwie zu schnell und unübersichtlich für die sind. Und gleichzeitig verwenden die Institutionen die Technologien aber auch schon selbst und sind auch immer mehr von diesen abhängig. Gerade die Corona-Zeit hat hier nochmal einen sehr starken Sprung bewirkt. Und auf dem letzten Kirchentag wurde sogar der erste KI-Gottesdienst in Deutschland abgehalten.
Oh, das kam ja unerwartet. Also die Kirche und die KI so tatsächlich so nah ineinander, das hätte ich gedacht, sind eher Gegensätze.
Ja, historisch betrachtet ist das Verhältnis zwischen Kirche und technologischen Innovationen auch immer sehr spannungsreich gewesen, wenn man beispielsweise auch an Galileo Galilei denkt. Und Theologie und Kirche haben gerade durch diese mythische Welt- und Menschenbetrachtung häufig als hemmendes Element gegenüber der Wissenschaft gedient. Der Transhumanismus greift jetzt aber ja sehr viele zentrale religiöse Motive selbst auf, wie das von Erlösung, Vollkommenheit, Schöpfung und ewigem Leben. Und natürlich werden hier biblische Anthropologien in Frage gestellt, wie jene, die zum Beispiel menschliches Leben durch Brüchigkeit, Vergänglichkeit, Fehlbarkeit, also auch Sünde und Abhängigkeit gekennzeichnet sehen.
Also der Transhumanismus macht da gewissermaßen ein bisschen Konkurrenz für die Religion, stimmt's?
Ja, kann man so sehen. Ein Beispiel ist hier auch das Konzept der Gottesebenbildlichkeit. Dort wird ja eben der Mensch als ein Abbild des Göttlichen gesehen, der aber halt in seinem Sein fehlbar ist, aber auch in dieser menschlichen Fehlbarkeit angenommen ist, so wie er ist. Und der Transhumanismus beansprucht ja aber auch zum Beispiel das Gute zu schaffen und danach zu streben, hat aber hier auch gar kein ausgereiftes theoretisches Konzept bisher oder ethische Maßstäbe, wie dieses Gute denn zu bestimmen ist und auch von dem Schlechten abgegrenzt werden kann.
Auch in dem Punkt kann man sicherlich eine gewisse Spannung zwischen der Kirche und dem Transhumanismus feststellen. Der Anspruch vom Transhumanismus, das Gute durch Technologie zu ermöglichen, könnte durchaus als Maßlosigkeit vielleicht, als ein ego-getriebener Versuch, sich von natürlichen Grenzen der menschlichen Existenz, ja sogar von einem Teil der menschlichen Natur gesehen werden, sich selbst zu befreien.
Genau, du sprichst ja auch nochmal ein sehr zentrales Thema für unsere gegenwärtige Zeit an, und das ist das Mensch- und Naturverhältnis in Zeiten der Digitalisierung. Also wie viel Natur und wie viel Maschine ist der Mensch? Und woher kommt auch dieser Wunsch, dieses Mensch- und Naturverhältnis zu überwinden? Und wie kann man diese Ansätze vor dem Hintergrund der Klimakrise deuten? Unser Zeitgeschehen ist ja auch sehr stark von Bewegungen wie der letzten Generation oder Fridays for Future geprägt. Und diese betonen sehr stark die menschliche Entfremdung von der Natur, gerade auch durch die Technik. Und die Klimakrise wird hier häufig als Endprodukt dieser Entfremdung gedeutet, die aufgrund quasi auch von unserer Versündigung an der Natur, um es mal so auszudrücken, jetzt wie eine drohende Apokalypse über uns schwebt. Und während die einen fordern, wir müssen wieder mehr in Einklang mit der Natur leben und auch sozusagen mehr zu unseren Wurzeln zurückkehren, sprechen sich andere Teile unserer Gesellschaft in diesem Bereich auch für ein Mehr an Technik aus. Es gibt hier auch viele Vorstellungen, vielleicht sogar ein Wunschdenken, was ja eben die Transhumanisten sofort unterschreiben würden, dass all diese Umweltprobleme wiederum auch durch technische Innovationen gelöst werden können. Und ein Beispiel wäre hier zum Beispiel das E-Auto.
Ganz genau. Also da scheint der Transhumanismus als Verlängerung von vergangenen und bestehenden Entwicklungen weg von der Natur und hier zu einer immer künstlicheren Lebensart quasi. Ja. Und angesichts der Klimakrise und der starken gesellschaftlichen Debatten dazu kann ich mir kaum einen schlechteren Zeitpunkt für solche Vorstellungen, eben für solche Bestrebungen vorstellen. Aber lass uns kurz uns zurückbesinnen. Ich fand diese Diskussion auf jeden Fall super interessant und es hat mich tatsächlich überrascht, wie zentral das Thema KI für die Theologie, für die Religion ist und auch wie viele verschiedene, sehr aktuelle Zeitfragen vor dem Hintergrund, vor der Perspektive von Religion auf der einen Seite und Transhumanismus auf der anderen betrachtet werden können. Vielen Dank für diesen Einblick, Sophia.
Gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Und wir sind dann heute auch am Ende der Folge angelangt. Was würdest du sagen, was war so das Wichtigste, das du für deinen Alltag aus der heutigen Folge mitgenommen hast?
Also auf jeden Fall nicht mehr so sehr am Handy hängen. Ich möchte ja auch kein halber Roboter werden. Aber Spaß beiseite, ich glaube, ich werde einen kritischeren und verstärkten Blick auf diese technologischen Entwicklungen werfen, weil sie ja auch gefährliche Tendenzen aufweisen. Und wie wir sehen, gibt es kein Zurück, wenn sich eine neue Technologie etabliert hat, wenn ein neuer Schritt gemacht und gewagt wurde, kommen wir eben kaum zurück. Und das sollte uns, meine ich, alle zum Nachdenken bringen.
Damit wollen wir uns auch für heute verabschieden. Vielen Dank, Alex, für das Gespräch, für deine Fragen, Ergänzungen, Anregungen. Immer wieder schön. Und natürlich an alle, die uns heute zugehört haben, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas zu dem Thema KI und Religion für euch mitnehmen, zum Weiterdenken oder für euer tägliches Leben. Wir sind auch immer offen für eure Anregungen und Fragen. Und ihr könnt auch gerne mit uns in Kontakt treten, wenn ihr mitdiskutieren wollt. In dem Sinne verabschieden wir uns und bis bald.